So, es ist ein sehr schöner Nachmittag geworden. Und ich möchte in dieser Stunde auch die Dinge, die ich heute Morgen aufgerissen habe, versuchen, wieder zuzumachen und zu einem guten Schluss zu bringen. Nun, wir haben heute Vormittag gelernt, dass die Ausgangsbasis des negativen Selbstwertgefühls im Prinzip darin bestanden hat, dass einer sich an einer bestimmten Stelle seines Lebens entwertet, gedemütigt oder beschämt gefühlt hat. Im Zusammenhang mit der demütigenden Situation fühlt sich der Betroffene sehr unterschiedlich, aber sehr wahrscheinlich in erster Linie total schutzlos der Macht des Gegenübers, der über einen Kontrolle ausübt. Man fühlt sich total bloßgestellt. Man fühlt sich hilflos unter Umständen der Attacken der anderen gegenüber. Man fühlt sich klein gemacht, lächerlich gemacht, respektlos behandelt. Somit fühlt sich der Betroffene abgeschnitten von der Zugehörigkeit zu anderen Familienmitgliedern oder Menschen, die für einen sehr wichtig sind. Auf diese persönliche Erfahrung so reagiert man üblicherweise entweder mit Aggressionen, um den verloren gegangenen Selbstrespekt wieder zurückzugewinnen, oder mit Depressionen, weil es hier keinen Ausweg für einen gibt. Oder die dritte Möglichkeit: man bemüht sich zwanghaft, es wieder gut zu machen, was einem verlustig geworden ist, nämlich der Selbstrespekt. Ich habe hier ein Bild zusammengestellt, um diesen inneren Prozess darzustellen. Obwohl viele oder einige andere Menschen daran beteiligt haben können, damit so eine Demütigung oder Erniedrigung, Beschämung stattgefunden hat, ist es häufig nicht ganz möglich, dass alle beteiligten Menschen zusammenkommen, um solche Situationen von sich aufzuarbeiten. Wenn es möglich wäre, dann würden wir arbeitslos. Ich würde gerne arbeitslos sein, wenn die beteiligten Menschen zueinander einen Weg finden und sich miteinander versöhnen. Aber oftmals muss irgendjemand herbeigeführt werden oder herbeigerufen werden, der so einen Prozess in Gang setzt. Ein Seelsorger oder auch ein Psychotherapeut kann so eine Rolle spielen. Dennoch ist es doch letztlich einzelne Personen, die am meisten an sich selber arbeiten müssen. Der Betroffene denkt oft, dass die anderen, die einen wehgetan haben, müssten sich verändern, damit der Betroffene selbst sich wiederhergestellt fühlt. Aber anderen zu verändern ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Letztlich kommt es darauf an, dass man sich selber zuerst verändert, sofern es möglich ist. Und als Folge dessen, dass man sich verändert hat in seiner Haltung, in seinem Selbstverständnis und in seinem Selbstkonzept, ist es möglich, dass die anderen Beteiligten sich auch verändern. Obwohl es nicht unbedingt so kommen muss, aber solange eine relativ starke Beziehung zwischen diesem Betroffenen und anderen Beteiligten besteht, kommt eine solche Veränderung doch häufig zustande. Nun, ich habe dann hier dieses Bild projiziert, um deutlich zu machen, wie sich dann derjenige, der unter dem niedrigen Selbstwertgefühl leidet, in einem Teufelskreis gefangen gehalten wird. Dieser Mensch, wie jeder andere, hat ein ganz hohes Idealbild als eigenes Soll. Ich soll das und das erreicht haben. Ich soll so und so sein. So ein Soll besteht in diesem bestimmten Idealbild. Aber in Wirklichkeit erlebt dieser Betroffene, dass dieses Idealbild nicht erreicht ist. Wenn auch dieser Mensch sich in der Vergangenheit bemüht haben mag, bleibt dieses Idealbild immer noch unerreichbar. Dann wird das Defizit zwischen diesem Soll und Ist einem schmerzlich bewusst. Ich bin immer noch hier, während mein Ideal drüben ist. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Defizit hier verkleinern soll. So empfindet der Betroffene oft eine Kränkung am eigenen Stolz. Nun, Stolz ist wieder eine unwissenschaftliche Bezeichnung, aber so eine Selbstachtung, wenn man umschreiben will, kann dadurch sehr gekränkt werden, wenn man sein eigenes Ideal nicht erreicht hat. Und wie ich vorhin beschrieben habe, dabei empfindet der Betroffene wieder seine Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit und auch Respektlosigkeit, die gegen sich gerichtet ist. Sehr schmerzlich. Und man lehnt sich dagegen auf. Und das drückt sich in der Aggression aus. Oder wenn diese Aggression gegen sich gerichtet ist, dann wird man depressiv. Aber wir müssen dabei klar sein, ein Ärger oder ein Zorn, der als Reaktion auf solche ungerechte Behandlung in uns aufkommt, das ist noch keine Sünde. Menschlich gesprochen, es ist immer noch etwas ganz Natürliches. Aber es kommt darauf an, was wir daraus machen, wenn wir diesen Zorn kontrolllos ausleben, hemmungslos ausleben, oder wenn wir diesen Zorn in eine Verhaltensweise umsetzen, die wiederum andere Menschen verletzt, kränkt und beschämt, dann begehen wir sicherlich Sünde gegen die anderen Menschen. Es gibt theoretisch und auch praktisch immer noch eine realistische Zwischenstufe, wie man mit einer konfliktbeladenen Situation richtiger umgeht. Ja, was macht man? Normalerweise redet man über etwas miteinander. Aber hier kommt wieder ein nächstes Problem. Hat man es gelernt, wie man über so ein konfliktreiches Thema mit anderen spricht? Hat man so ein Vorbild während seines Aufwachsens zu Hause oder irgendwo anders gehabt und auch anhand dieses Vorbildes hat man es gelernt, wie man so einen Konflikt ausräumt? Wenn so ein Lernprozess nicht vorausgegangen ist, dann hat man es sehr schwer. Und in der Seelsorge, in der Psychotherapie muss man erst lernen, richtig zu sprechen und auch richtig zu streiten unter Umständen. Aber wenn hier angenommen so etwas ein richtiges Ausräumen des Konfliktes ist nicht zustande gekommen, dann bleibt ein ganz, ganz bitteres Gefühl in einem zurück, wobei man sich selber nicht mag. Und das ist auch eine Klage, die ich sehr häufig in meiner Sprechstunde höre. Ich mag mich nicht, so wie ich bin. Ich kann mich nicht leiden, so wie ich bin. So eine Auflehnung gegen sich selbst wird hier zum Ausdruck gebracht. Aber damit kann man nicht gut leben, so dass man hier versucht, nach einem Prinzip alles oder nichts zwanghaft so eine Situation zu kompensieren. Eine Situation, in der man seine eigene Niederlage hier zu spüren bekommen hat. Man kann natürlich durch eine solche Wiedergutmachungsversuche eine eigene Niederlage aufwerten und aufbessern. Aber es kommt auch natürlich darauf an, wie weit so eine Bemühung wirklich fruchtbar ist. Wenn man aber also unmittelbar mit der Situation, die ja einem so ein Problem gemacht hat, nicht befasst und irgendwo anders seine Wiedergutmachung und auch Kompensation seiner Niederlage leisten will, dann bleibt oft der ursprüngliche Konflikt unaufgearbeitet liegen und es sticht einen immer wieder, immer wieder. Und das ist so eine Situation, wo ich vielleicht mit diesem Beispiel aufzeigen möchte. Ich hatte einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann in meiner Sprechstunde. Und er sagte, also er hat sein Geschäft so gut aufgebaut und organisiert, so dass er im Grunde jeden Morgen nur 2 Stunden in sein Büro zu gehen braucht. Und was macht er in diesen 2 Stunden? Er sagt, ja, ich unterschreibe nur. Und das Geld kommt. Wenn ich unterschreibe, dann kommt das Geld rein. Und er wurde reicher und reicher und reicher, hat ganz großes Grundstück gekauft, ein wunderschönes Haus darauf gesetzt und Pferde, wie viel, ich weiß es nicht, aber Pferde und einen ganzen riesen Stall und alles Mögliche, so künstliche Teich und die Fische sind drin. Ich wurde einmal eingeladen und ich dachte, Also das werde ich in meinem Leben nicht schaffen, persönlich. Das ist auch nicht mein Traum. Aber er hat seinen eigenen Traum geschaffen, also fertiggebracht, nicht? Aber er sagte, er sei todunglücklich. Denn Geschäftsgespräche kann er wunderbar führen. Die Geschäfte kann er wunderbar verwickeln. Er versteht davon etwas. Aber wenn man als freie Menschen mit ihm in Kontakt kommen will, dann weiß er nicht, wie er mit diesen Menschen in seiner Freizeit umgehen soll. Er fühle sich dermaßen unsicher. Und wenn er mal, ich war so, sein Selbstwertgefühl aufwerten will, dann kommt es so unglücklich heraus. So protzig und so unangenehm. Und das merkt er. Denn das ist nur sein Schein. Sein wirkliches Sein zittert dahinter, hinter dieser Maske. Unter dieser Diskrepanz litt er sehr stark. Aber jedes Mal, wenn er sich beschämt fühlte, weil er einfach nicht sich so geben konnte, wie manche andere es tun, dann erinnert er sich, woher das Ganze kam. Er hat sehr früh seinen Vater verloren. Und er wuchs auf als vaterloses Kind. Aber er war jüngstes Kind von mehreren Geschwistern. Und der älteste Bruder übernahm die Rolle des Vaters, wie ich heute Morgen so skizzenhaft dargestellt habe. Aber dieser älteste Bruder war zu strikt. Zu strikt. Und er konnte ja auch nicht Vater sein. Nicht? Er war ja auch selber ein Junge. Aber das konnte dieses jüngste Kind nicht sehen. Er hat die Erinnerung, dass er als jüngstes Kind von diesem ältesten Bruder immer herabgeguckt wurde. Also du bist das Kleinste, Jüngste und also du machst es nicht richtig. All diese sehr negative Bemerkungen fielen. Und er hat sich geschworen, schon als kleines Kind, ich werde dir eines Tages zeigen, was ich kann. Und diese Schwur hat er nicht vergessen. Und verbissen hat er gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und mit viel Geschick hat er so ein Geschäft aufgebaut. Und zu einem Imperium ist er emporgestiegen. Aber das Motiv, das er dahinter stand, war eine Vergeltung. Er hat seinem ältesten Bruder nie vergeben für diese harte und demütigende Behandlung, wie er sie empfunden hat, nicht? Aber jetzt aus der Vogelperspektive gesehen. Der Vater ist sehr ausgefallen. Die Mutter blieb mit mehreren Kindern, so dass der älteste Sohn musste ja so eine ausgefallene Rolle des Vaters übernehmen, damit die Familie zusammenbleiben konnte. Für den ältesten Bruder war es überhaupt nicht leicht und auch überhaupt nicht recht, dass er so eine Rolle zugeschoben bekam. Aber er musste es ja. Und die anderen darauffolgenden Geschwister mussten alle diesem ältesten Bruder parieren. Sonst wäre die Familie auseinandergefallen. Und aufgrund dieses sehr starken Verantwortungsbewusstseins dieses ältesten Bruders konnte die Familie zusammenbleiben, aber wie wir jetzt hier als Ergebnis sehen, das jüngste Kind hatte das nicht ganz gesehen, nicht? Manche haben offensichtlich mit ihm darüber gesprochen, aber er wollte nicht irgendeine Entschuldigung für diesen ältesten Bruder zu akzeptieren. In einem solchen inneren Zwiespalt und Konflikt lebte er. Er hat auf einem bestimmten Gebiet durch diese verbissene Wiedergutmachung seiner Beschämung und Demütigung erfolgreich zustande gebracht. Aber auf einem anderen Gebiet, auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehung, konnte er es nicht schaffen. Dieses Versagenserlebnis und Versagensgefühl in der zwischenmenschlichen Beziehung, die von der Liebe getragen werden soll, hat in ihm erneut Schuldgefühl und Schamgefühl erzeugt, so dass wieder zwischen dem Idealbild und dem Ist sein Defizit ihm bewusst geworden war. Wissen Sie, es gibt verschiedene Situationen, die aber im Prinzip zu diesem Diagramm also passen. Wenn man diesen Teufelskreis nicht bewusst sprengt, dann läuft dieser Teufelskreis und läuft und läuft und läuft über Jahre, unter Umständen über Jahrzehnte, ohne dass man persönlich zur Reife gelangt. Wie kann so ein Teufelskreis gesprengt werden, so dass der Betroffene anfangen kann, einen anderen Lauf zu nehmen, damit er zur Reifung und zur Reife gelangt? Dieser Mensch spürt nach wie vor das Defizit zwischen dem Soll und Ist. Aber hier setzt sich etwas anderes an. Anstatt gekränkten Stolz aus eigener Kraft wieder gut zu machen, muss hier Demut eingesetzt werden. Aber Demut ist keine Technik. Und manches Mal muss man sehr, sehr schmerzlich seine eigene Grenze auch hier erfahren. Obwohl so eine Konfrontation mit der eigenen Begrenzung und Begrenztheit sehr schmerzlich sein kann, kann es manches Mal so ein Meilenstein werden für diese Menschen, damit über sich selbst ganz neu nachzudenken. Vielleicht sollte ich hier etwas über mich selber noch einmal sprechen. Ich will nicht mich verkaufen damit, aber das liegt sehr wahrscheinlich hier nahe, damit Sie es besser verstehen. Wissen Sie, ich bin von Kindheit an als gutes Kind gegolten. Ich habe immer als gutes Kind gegolten. Jeder hat mich als gutes Kind betrachtet und ich wurde auch so behandelt. Und ich habe meine Rolle sehr gut gespielt. Ich habe Rolle eines guten Kindes, aber nicht bewusst registriert. Denn das war ein fester Bestandteil meiner Identität. Mit 18 Jahren, wie ich heute Morgen kurz erzählt habe, kam ich mit Christen in Berührung und ich bekehrte mich und ich wurde Christ und ich blieb ein gutes Kind in der Gemeinde. Ich war Feuer und Flamme. Und missionarisch habe ich gearbeitet. Und bei jeder Stunde war Bruder Horie da. Auf ihn war ein Verlass. Ich merkte nicht, dass ich weiterhin meine alte Rolle gespielt hatte. So habe ich meine Berufsausbildung gemacht und ich war in meinem Beruf sehr gewissenhaft. Und meine Aufgabe wuchs und wuchs und wuchs. Und darüber hinaus, ja, wuchsen meine Aufgaben außerhalb meiner Praxis. Und ich hatte ein ganz großes Problem, Nein zu sagen. Und ich lerne immer noch, Nein zu sagen. Dadurch, dass ich Nein nicht sagen konnte, wuchs meine Last ins Unerträgliche. Aber ich glaubte, ich müsste meiner Berufung treu bleiben. Und ich glaubte beinahe, wenn ich umfalle, dann habe ich mein Amt gewissenhaft ausgeführt. Ich übertreibe es. Ich wollte auch nicht umfallen. Aber so ein Selbstkonzept hat mich sehr stark verfolgt. Aber es musste irgendwann zu einem Zusammenbruch kommen. Es war sehr schmerzlich, meine Begrenztheit und auch meine Hilflosigkeit so ins Gesicht schauen zu müssen. Aber gleichzeitig hat es mir sehr geholfen, dass ich an dem Punkt angelangt war. Denn erst dort habe ich es erkennen können, dass Gott mich nicht deshalb lieb hat, weil ich ein gutes Kind bin und etwas leiste. Ich habe es nie so gewagt zu sagen, aber manches Mal habe ich gedacht, Gott müsste ja mir dankbar sein, dass ich so viel für ihn tue. Natürlich ist es, weiß ich und wusste ich, das ist verkehrt, so zu denken. Aber dieser Zusammenbruch hat mich aus der Illusion herausgeholt. Und dort zum ersten Mal habe ich die biblische Aussage über uns selbst und über die Erlösung annehmen können. Wie blind ich war und dass ich Gottes Hilfe brauche und dass ich nicht es im Griff habe, sondern Gott hat es. Es war für mich eine demütigende Erfahrung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine befreiende Erfahrung, dass ich zu mir selbst so gefunden habe, ich selbst sein zu können. Nach dieser Erfahrung habe ich erst unterscheiden gelernt, was eigentlich echte Demut ist und eine falsche Demut ist. Eine falsche Demut ist sicherlich, dass man sich schlechter macht, als man ist. Und die meisten Japaner sind darin Meister. So eine Kultur und so eine Gesellschaft stellt sich eine japanische Gesellschaft dar. Aber eine echte Demut besteht nicht darin, dass man sich schlechter macht, als man ist, sondern dass man sich darstellt, wie man ist. Und dass man dazu steht, was man ist, nämlich zu seiner Stärke, aber auch zu seiner Schwachheit. Man ist ja beides. In seiner Hilflosigkeit kommt bedingungslose Liebe Gottes. Durch diese bedingungslose Liebe Gottes haben wir alle Erlösung erlangt in Jesus Christus, weil er die Voraussetzung dafür geschaffen hat. Diese Wahrheit aus der Bibel wurde in mir auch wahr, so dass ich das alte Prinzip Schuld und Sühne dort zurücklassen konnte. Stattdessen Schuld und Vergebung und Scham und bedingungslose Annahme Gottes annehmen konnte. In diesem Sinne wurde mir die sogenannte Selbstannahme erst möglich. Die Selbstannahme, das verstehe ich, dass ich mich so annehme, wie Gott mich ja angenommen hat. Diese Selbstannahme, sowohl in der Unvollkommenheit als auch in der Begabung, gibt einem Ruhe und auch Gelassenheit. Wenn man dazu gelangt ist, wird man auch eher fähig zu einer zwischenmenschlichen Beziehung, die früher eine Forderung für einen bedeutet hat. Aber jetzt, durch die eigene Offenheit zu sich selbst, ist man oft entwaffnend für die anderen Menschen. In dieser Freiheit und in dieser schlichten Natürlichkeit ist man auch eher bereit, sich darin zu bewähren, was hier und jetzt daran ist. Man heischt nicht mehr nach dem Wind, sondern man wird bodenständiger. Man spürt selbst den festen Boden unter den Füßen und tut die nächstliegenden Aufgaben. Eine solche Einstellung, dass man zunächst damit beginnt, sich zu bewähren, in dem, was hier und dort gefordert ist, zu tun. Ja, befindet sich dieser Mensch auf dem Weg zur Reife, aber gleichzeitig auch ist man eher freudig dabei, in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben, als dass man aus sich selbst nach einem hohen Ziel strebt, um es zu erreichen und damit das niedrige Selbstwertgefühl aufzuwerten. Ich weiß nicht, ob ich theologisch die Einladung von Jesus hier etwas verbiege. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Kapitel 16, Vers 23, nicht 80, wo Jesus zur Nachfolge seine Jünger ausgerufen hat: Wer mit mir gehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, wo ein Wendepunkt für mich geworden ist, diese Aufforderung sehr schwer genommen. Ich hatte immer schlechtes Gewissen, ob ich mich genug verleugnet habe. Und jedes Mal, wenn es irgendetwas auch gerne tun wollte, habe ich mich in Frage gestellt. Folge ich damit Jesus nach? Aber als meine Illusion über mich selbst zerstört worden war, wurde dieser Ausruf von Jesus zu einer Einladung, diese Illusion über mich selbst kann ich selber gerne verlieren. Und das ist sicherlich nicht mein Wunsch mehr. Stattdessen, ich möchte gerne mitschwingen und auch mich darin übereinstimmen, was Gott für mich denkt, was er mit mir machen möchte und wohin er mit mir gehen möchte. Ich möchte diesem Ruf gerne nachfolgen. Dieses sich verlieren, ist das nicht auch manches Mal so eine Illusion über uns selbst zu verlieren? Bedeutet es nicht manches Mal? Ein wirkliches Selbst, wer wir sind, das zu erfahren, kann manches Mal eine sehr schmerzliche Erfahrung sein. Und die Menschen, die sich daran wundreiben, wegen des niedrigen Selbstwertgefühls, wie sie das Selbstwertgefühl verstärken und verbessern und auch aufwerten wollen. Gerade so ein Konflikt, gerade so ein Problem, gerade so eine Situation könnte zu einer Erfahrung werden, die einem Augen öffnet. Eine realistische Annahme dieses Defizits, so wie es ist, das kann der erste Schritt werden, wo man jetzt diese Schuld und Vergebung, wo man sich an seinem eigenen Ideal schuldig gemacht hat, eine Vergebung dafür erwarten kann. Vergebung von Gott, aber auch eine bedingungslose Annahme Gottes auch erfahren kann. Das Selbstwertgefühl von solchen Menschen ist dann in erster Linie in dieser bedingungslosen Liebe Gottes gegründet. Dieser Zwang, indem man lebt, sich an einem bestimmten Idealbild festzuhalten und festzuklammern. Das ist sehr, sehr schmerzlich und löst auch viel Leid in unserem Leben aus. Das loszulassen. Ich habe für mich selbst so empfunden, in diesem Ruf von Jesu, wer sich verliert. Das bedeutet für mich, dass ich dieses Festklammern an meinem Idealbild hier loslasse und wie ich bin, vor Gott trete, im Vertrauen, dass er mich in meiner Wahrheit, in meiner Nacktheit angenommen hat, dass ich somit auch zu meiner Wahrheit, zu meiner Nacktheit auch stehe. Aber nicht dort stehen bleibe, sondern von dort aus authentisches Leben beginne. Darin sehe ich die Auflösung dieses Teufelskreises. Mit vielen Menschen habe ich zu tun, die im Grunde genommen mit mir so eine negative, aber auch positive Erfahrung teilen. So, damit möchte ich diesen Teil auch heute abschließen. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Fragen noch in Ihrem Gedanken geblieben sind. Dieses Diagramm können Sie in einem unserer Bücher wieder vorfinden. Das verlorene Ich. Darin habe ich diesen Prozess ausführlich erläutert. Aber ich möchte, dass Sie noch Fragen stellen. Bitte schön. Ja, die Schwester. Ja, das ist aber sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank für diese gute Frage. Ja, dieses. Das ist so ein Versuch, wenn man sich in einer bestimmten Richtung zu kurz gekommen fühlt und man ist hier nicht gut genug, dann versucht man mit allen Kräften, diese Schande aufzuheben. Ich habe mit einem Menschen zu tun, der also chronische traumatische Erlebnisse also hinter sich hat. Sein Zuhause war ein einziges Chaos. Und er wurde ein ganz depressiver Junge. Er ist jetzt Mitte 30 und vor einigen Jahren hat er angefangen, daran zu arbeiten, um aufzuklären, was ihn depressiv gemacht hat. Nun, es waren verschiedene Hintergründe, die nach und nach zusammenkamen. Und er hat angefangen, das aufzuarbeiten und wird er seine Depression langsam los. Aber bei aller sehr traurigen Lebensumständen, in denen er aufwuchs, hat er nur einen bestimmten Bereich als Und er fühlte sich sonst sehr unsicher und er war sehr scheu. Und trotz seiner großen Gestalt, er ist ein hochgewachsener, gut aussehender junger Herr von Mitte 30. Aber als er jung war, fühlte er sich total anderen gegenüber unterlegen. Aber nur in diesem Sport, also Eishockey, fühlte er sich akzeptiert. Nicht unbedingt, weil er ein guter Spieler war, sondern sein Einsatz war also todesmutig. Und ich weiß nicht, ob Sie Eishockey gesehen haben oder kennen. Das ist ein ganz, ganz raues Spiel. Nicht? Also man haut und stößt und wirft und, also das, ich könnte das nicht machen. Aber hier in diesem Spiel, also er kannte keine Furcht. Er sah gar keine Gefahr. Er setzte sich dermaßen ein und er warf andere Spieler, nicht wahr, aufs Eis und so wurde er akzeptiert. Das war das Einzige, womit er sein Selbstwertgefühl heben konnte. Beziehungsweise, das war das Einzige, womit er eine Anerkennung bei anderen Menschen erfinden konnte. Aber das war sehr gefährlich. Dennoch, nach diesem Prinzip, alles oder nichts, macht er das, um bloß eine Zugehörigkeit zu anderen Gleichaltrigen zu erlangen. So ein Kompensationsversuch habe ich also hier als alles oder nichts Prinzip bezeichnet. Aber dasselbe Prinzip kann sich nicht mal in vielen anderen Bereichen auch bemerkbar machen. Ein anderes Beispiel. Er ist ein Ingenieur. Ein sehr begabter Ingenieur. Er war immer, also Klassenbester in der Schule. Aber er war auch sehr gehemmt. Und er ist immer noch dabei, seine Hintergründe aufzuklären. Er kam allmählich dahinter. Aber ich will nicht also in Einzelheiten sprechen. Aber seine Beziehung zu seinem Vater, die war eine Quelle seines sehr, sehr niedrigen Selbstwertgefühls. Aber wegen seiner Scheu und sehr selbstunsicheren Art wurde er immer von seinen Klassenkameraden gehänselt. Außerdem war er pummelig, ein Junge, aber zu pummelig. Und das Sport war überhaupt in diesem Fall überhaupt nichts. Desto verbissener lernte er. Sein Vater ist auch Ingenieur. Und er wollte unbedingt besser werden als sein Vater. Und heute rauft er in die Haare, wenn er denkt, warum wollte er bloß auch Ingenieur werden? Er ist ein guter Ingenieur, sehr begabter Mann, aber diese Art, wie er verbissen gelernt hat und immer dieses Image, Klassenbester zu sein, bis zum Letzten verteidigen wollte, war eine Kompensation für sein anderes Bild. Scheu, selbstunsicher, gehänselt von anderen. Aber um das wieder gut zu machen, für ihn gab es nur eine Rettung. Lernen, die besten Noten in der ganzen Klasse zu bekommen. Gut, eine Arbeitssucht ist eine sehr respektierte Sucht in dieser Gesellschaft, nicht? Aber er war todunglücklich über sich selbst. Er kann sehr gut arbeiten, er auch kann sehr gut arbeiten, er kann auch mit Kunden ein geschäftliches Gespräch wunderbar führen, weil er ja von der Sache versteht. Aber wenn um 4 Uhr sein Dienst zu Ende geht und Kollegen und nicht mal anderen Sekretärinnen und die Leute wollen ja auch in der freien Zeit miteinander als Mensch ins Gespräch kommen. Er kann es nicht. Er hasst eine Fete oder Feier oder nicht mal so eine Weihnachtszusammenkunft. Das hasst er, weil er sich so dämlich fühlt, so wie er sagt. Nicht? Er hat kein Thema, über das er mit anderen so zwanglos sprechen kann. Das hat ihm ja zu denken gegeben. Was ist das eigentlich? Er ist auch Mitte 30, nee, er ist 30 Jahre alt geworden. Und er sagte, so kann ich nicht weiterleben. Will ich auch nicht. Ich möchte endlich das anpacken, damit ich frei werde. Das ist auch so eine Art alles oder nichts. Und ja, ich werde morgen über Suchtverhalten sprechen. Noch ausführlich, ja. Aber das ist auch hin und wieder. Ich war aus einem solchen Motive gekommen. Ich war, um eine Unterlegenheit zu einer Überlegenheit zu bringen. Ja, übernimmt man sich zu viel. Ist das klar? Ja, bitteschön. Ja. Ja. Das gibt es. So, sogenanntes Nullbock. Wenn ich sowieso zu nichts tauge, ja, dann mache ich nichts. Nicht? Ich mache gar nichts. Und in dieser gar nichts Haltung übt er seine Macht aus auf Menschen, die, ich war händeringend, diese Menschen bitten, oder bitte, doch, geh zur Schule, bitte, arbeite, oder nicht wahr? Aber denjenigen gegenüber, die einen beschämt oder gedemütigt haben, will er eine Vergeltung üben, indem er, also, seht ihr nur zu, ich mache gar nichts. Das ist auch dann, ist ja so eine Haltung, wobei so eine Haltung natürlich zum Versagen führt, nicht? So dass der Teufelsgeist weitergeht. Bitte schön. Natürlich. Nein, nein, nicht unbedingt. Es gibt es auch, dass man dadurch sein Selbstwertgefühl aufbessert und dadurch auch seine zwischenmenschliche Beziehung auch besser und stabiler wird. Das gibt es auch. Nicht? Aber wenn hier so eine Diskrepanz bestehen bleibt, zwischen dem wie habe ich mich ausgedrückt? Die Quellen unseres Selbstwertgefühls sind ja zweifach. Einmal, das, was wir tun und leisten, gibt uns auch natürlich ein Selbstwertgefühl. Aber zum anderen auch eine gute Beziehung, in der wir uns wert geachtet wissen, das gibt uns auch ein Selbstwertgefühl. Aber wenn Diskrepanz zwischen diesen beiden Quellen besteht, indem dieser Mensch, nicht wahr, diese Beziehungs- oder in der Beziehung begründete Bestätigung, Wertachtung vermisst hat und um das zu kompensieren, leistet, dann kommt man nicht oft zu einer solchen Gelassenheit, indem man sich, nicht wahr, wert fühlt. Und so eine Situation wollte ich hier darstellen, nicht? Aber wenn man auch einigermaßen diese Wertachtung erfahren hat, aber seine also Unterfunktion durch die nicht mal Wiedergutmachung aufbessern will und aufgebessert hat, dann ist es durchaus möglich, dass dieser Mensch sich nicht mal wohlfühlt und sich selbst auch so akzeptieren kann und annehmen kann. Aber solche Menschen sind sehr wahrscheinlich ohnehin realistische Menschen, die eigene Stärke und eigene Schwäche kennt und auch akzeptieren kann, nicht? Aber derjenige, der sich sehr stark minderwertig fühlt, möchte es nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. So ein innerer Zwang macht diesen Teufelskreis. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie so Anregung geben, damit wir ja diesen Gedanken auch mitnehmen können. Bitte schön. Ja, also ich danke Ihnen für diese Frage. Ich habe diesen Gedanken nicht in diesem Modell so dargestellt. Hauptsächlich habe ich ja auf diese Person bezogen, betroffene Person bezogen. Aber natürlich waren andere Menschen, die ja einen verletzt haben, nicht? Und auch dadurch kam so ein Zustand zustande. Was macht man denen gegenüber, die einen verletzt haben und dadurch so ein sehr geringes Selbstwertgefühl entstanden ist? Ja, normalerweise, was ich mache, ist, ich versuche, so eine Situation zu rekonstruieren. Ich lasse diese Menschen sprechen, wie er oder sie so eine demütigende Situation, beschämende Situation erlebt hat. Und wie hilflos und machtlos über sich dieser Mensch gefühlt hat. Und ich versuche, diese Situation überhaupt nicht gering zu schätzen. Denn in erster Linie hatte dieser Mensch es so erlebt. Und dieses Bewusstsein, dass er über sich selbst angstfrei einem anderen sprechen darf, ohne kritisiert zu werden oder in Frage gestellt zu werden, dieses Erlebnis scheint als erste Voraussetzung wichtig zu sein für den Betroffenen, dass er also nach Möglichkeit präzis und aus dem Herzen so ein Erlebnis zur Sprache bringt. Und je mehr dieser Mensch so ein subjektives Empfinden und auch Gedächtnis durch die Sprache zu einem objektiven Gegenstand macht, worüber man miteinander diskutieren kann, mit einem Therapeuten, desto mehr gelingt es diesen Menschen, dieses Erlebnis als Vergangenheit zu betrachten. Wenn man es mit sich trägt, ohne darüber zu sprechen, dann wird dieses Gedächtnis oder dieses Erlebnis nicht zu einer Vergangenheit. Somit kann man sich nicht davon verabschieden. Es ist so, dass bei einem in einem solchen Prozess der Abschiedsnahme von dem Ereignis, das ja meistens in der Vergangenheit zurückliegt, kommt eine Trauer. Trauer um die verlorene Kindheit, oder nicht vorhandene Kindheit oder Jugend und Verlust der eventuellen also Möglichkeiten, die man sonst hätte erreichen können und so weiter. Darüber spricht man auch. Und oftmals diese Trauer ist begleitet mit starken Gefühlen. Und man kommt auch zum Weinen sehr oft. Aber so eine Phase der Trauer scheint auch ein wichtiger Faktor zu sein, damit man diese Vergangenheit sein lassen kann. Trauer ist ja immer mit einem Abschied verbunden, nicht? Und wenn man darauf zu sprechen kommt, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann wäre aus mir ein ganz anderer Mensch geworden. Dann sage ich auch, das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Ohne dass ich dann irgendeine Patsch-Antwort zu diesen Menschen gebe. Ich kann das auch nicht geben. Aber zumindest soweit kann ich die Einstellung und auch Reflexion von diesen Menschen in dieser Art unterstützen. Und oftmals Menschen, die über so etwas sprechen, erwarten gar nicht, dass eine Patentlösung für Gegenwart und Zukunft sofort gegeben wird, sondern eine Solidarität. Wenn diese Solidarität diesen Menschen gegeben wird, dann ist man eher bereit, von sich selbst seinen Weg zu finden für die Gegenwart und für die Zukunft. Natürlich müssen wir auch dabei aufpassen, dass hier nur ein Mitleid und bemitleidet werden, so in einer Sitzung zum Ausdruck kommt. Darum geht es mir gar nicht, wenn ich übereinstimme mit diesen Menschen über so eine Reflexion. Nicht? Also wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre aus mir etwas anderes geworden. Ich glaube es wirklich. Aber das ist kein Mitleid, auch keine Bemitleidung, sondern so war es und so ist es. Aber für sie war die Tatsache so, wie sie es jetzt formuliert haben und jetzt sehen. Aber meistens dann sagen sie, es ist gut, dass es schon vorbei ist. Und ich habe aus dem Herzen darüber gesprochen und will nicht mehr daran rühren. Ich möchte mit hier und jetzt befassen. Aus einer solchen Einstellung heraus wird die Vergebung denen gegenüber, die einen so verletzt haben, eine echte Vergebung und nicht einfach eine Verordnung, die ja vom Arzt oder vom Pfarrer oder von jemand, nicht wahr, einem gegeben wird als Rezept. Nein, es ist kein Rezept, sondern es ist etwas, was authentisch geschieht und auch werden muss. Und so ist also meine Einstellung. Deshalb arbeite ich mit Menschen, darüber zu sprechen, über die ganze Familie und auch ein paar Generationen davor, damit sie nicht mehr solche Kettenreaktionen der negativen Einflüsse in der Vogelperspektive sehen können. Ist es recht? Ja, bitteschön. Ja. es kann später kommen, es kann durchaus später kommen. Und genauso problematisch sein, belastend sein und auch sehr schwer zu verkraften sein. Aber es ist etwas leichter in der Verarbeitung, wenn die Situation also relativ später geschehen ist. Also nicht die Sache ist leichter, sondern Verarbeitung für den Seelsorger oder Psychotherapeuten, weil die Erinnerungen meistens noch frisch sind. Und ich hatte ja auch in der ersten Stunde oder zweiten Stunde gesprochen, nicht wahr, dass so eine Rekonstruktion des Ereignisses oder der Lebensgeschichte, die ist unerlässlich, um so eine Verarbeitung der traurigen, belastenden Geschichte vorzunehmen. Denn ohne dass man darüber genügend ausgesprochen hat, kann man nicht davon einen Abstand bekommen. Und das ist der Grund, weshalb in der Seelsorge und in der Psychotherapie viel gesprochen werden muss. Und der Psychotherapeut muss natürlich so ein Gespräch leiten und führen und lenken, damit es nicht einfach ein, ja, Entschuldigung, aber Kaffeeklatsch wird, nicht, sondern eine Arbeit ist. Und der Psychotherapeut stellt bestimmte, gezielte Fragen, um Zusammenhänge von dieser Lebensgeschichte oder Ereignisse noch ausführlicher, konkreter und realistischer zu bekommen. Und ja, es ist also vielleicht also eine Idee, die nicht unbedingt wissenschaftlich so belegt werden kann sofort. Aber ich stelle mir diesen Vorgang also bildhaft so vor. Ja, vielleicht habe ich hier ein Bild. Wissen Sie, unsere Gehirnfunktion also besteht folgendermaßen in Bezug auf unsere Psyche. Das kann man nicht. Ja, vielleicht ist es auch nicht so wichtig, dieses Bild zu sehen, aber in Bezug auf psychische Funktion unseres Gehirns hat man festgestellt, dass unsere rechte und linke Gehirnhälfte unterschiedliche Funktionen ausüben. Bei 98% der Bevölkerung besteht das Sprachzentrum auf der linken Gehirnhälfte. Und die linke Gehirnhälfte also arbeitet analysierend. Das heißt, so in einzelnen Fakten werden eine Sache oder wird eine Sache analysiert. Diese Funktion übt die linke Gehirnhälfte aus, während die rechte Gehirnhälfte eine ganzheitliche Erfassung von der Sache und auch von dem Erlebnis also übernimmt. Es sind aber, diese zwei Fakten sind sehr stark miteinander verbunden, so dass wir normalerweise ganzheitliche, aber auch Einzelfakten synchronisiert erleben. Als ob es nicht wahr, zusammen geschehen würde. Aber wenn eine Gehirnschaden stattfindet, dann kann man feststellen, dass solche entweder ganzheitliche Funktion oder analytische Funktion unserer psychischen Funktion ausfällt. Und derjenige, der so einen Schaden erleidet, erkennt es sehr schmerzlich. Ich nehme die Sache nicht so wahr, als ich noch gesund war, sondern es ist irgendwas anderes geworden. Diese Verbindung wird geleistet durch eine Struktur, die als Balken genannt werden oder Corpus callosum. Und es sind hunderte von Millionen Nervenfasern in diesem Balken enthalten, um rechte und linke Gehirnhälfte zu verbinden. Nicht nur das. Die linke Gehirnhälfte hat auch Rechenzentrum. Und diese algebraartiges Rechnen wird von der linken Gehirnhälfte geleistet, während Geometrie, diese bildhafte, wird von der rechten Gehirnhälfte ausgeübt. Und es geht noch weiter. Sogenanntes Bewusstsein, nicht wahr, dass man bewusst die Dinge analysiert in Fakten und das auch, nicht wahr, als bewusstes Erlebnis erlebt und zur Sprache bringt, das wird von der linken Gehirnhälfte gewährleistet, während auf der rechten Gehirnhälfte so Atmosphäre und emotionale und auch ästhetische und auch sogenanntes Unbewusste so in der rechten Gehirnhälfte gewährleistet ist. Man kann solche Untersuchungen durchführen. Es sind auch durchgeführt worden. Wenn ein ganz normaler Musikliebhaber schöne Bachmusik also hört, zuhört und EKG wird abgeleitet, nicht EKG, sondern EEG, nicht? Elektroenzephalogramm, diese elektrische Gehirnwellen werden dabei abgeleitet. Da stellt man fest, dass bei normalen Musikliebhaber wird dieses rechte, die rechte Gehirnhälfte, wo dieses ästhetische, emotionale, atmosphärische, nicht wahr, gewährleistet wird, angeregt ist. Aber wenn ein Berufsmusiker so ein Stück von Bach oder Mozart oder Beethoven da hört, dieser Berufsmusiker analysiert diese Musik in Stücken und Teilen, sodass die linke Gehirnhälfte wesentlich mehr angeregt ist als die rechte. Der Berufsmusiker genießt nicht die Musik, sondern die Technik von diesem Spieler, während ja, wir normaler Verbraucher einfach diese Musik als Ganzes, nicht wahr, auf uns zukommen lässt und auch genießt. Jetzt kommt es, eine Antwort auf Ihre Frage, eine lange Vorrede. Das Unbewusste kann aus der rechten Gehirnhemisphäre herausgeholt werden über diese Balken, wenn sie in der linken Gehirnhälfte zur Sprache wird und zur Sprache gebracht wird, indem man es ausspricht. Wenn man es nicht tut, dann bleibt dieses Unbewusste in der rechten Gehirnhälfte. So dass dieses Aussprechen auch so gesehen, also gehirnneurologisch, durchaus so begründet werden kann, wie sinnvoll und hilfreich es ist. Und die Menschen haben sich immer ausgesprochen, ohne solche Theorie und ohne solche Erkenntnisse, wenn man in Not geriet und sein Herz voll war. Und nachdem man sich ausgesprochen hat bei einem anderen Menschen, erhielten diese Menschen eine Erleichterung und auch frei werden von der Not, von der Belastung. Ich spreche ganz allgemein, nicht? Es gibt natürlich eine sehr, sehr schwere Belastung, die nicht durch ein einmaliges oder zweimaliges Aussprechen befreit werden können. Aber im Prinzip sehen Sie hier einen Zusammenhang, weshalb es sich lohnt, dass man so etwas, was noch nicht ganz sprachlich, nicht wahr, konkret geworden ist, zur Sprache, also formuliert, in die Sprache formuliert und es ausspricht. Ich muss noch einmal hinzufügen, unsere Sprache ist ein Symbol, das ist ein Werkzeug, um das auszusprechen, was in unserem Denken vorhanden ist, wobei dieses Denken noch nicht ganz konkret ist. Aber es wird erst konkret, wenn wir anhand dieses Symbols, nämlich der Sprache, es zur Gestaltung bringt. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ein bestimmtes Bild, also Kunstbild oder eine bestimmte Musik genauso als Symbol eine wichtige Rolle spielt, so ein Unbewusstes bewusst zu machen, auch dabei eine Katharsis zu gewährleisten. Und wenn man eine schöne Musik gehört hat und Musikliebhaber kennt, so ein Gefühl, ich mag, dieses Stück ist genau das, was mein Inneres wiedergibt. Und dabei ist seine Emotion so bewegt und ja, seine Tränen fließen. Aber nach einem solchen Erlebnis, Musikerlebnis, fühlt sich dieser Mensch erleichtert, sogar auch erlöst von irgendeinem Druck, den man bis dahin mit sich getragen hat. Menschen, die darauf ansprechbar sind, können aufgrund einer Musik, welches auch Symbol ist, so zu einer Befreiung auch kommen. Und das ist ein Grund, weshalb Musiktherapie oder Kunsttherapie in die Psychiatrie eingeführt worden ist. Aber Sprechen ist etwas, was ganz menschlich ist. Es gibt kein anderes Tier in dieser Welt, das spricht, Sprache besitzt, nicht? Ich will nicht Menschen als Tier bezeichnen. Aber durch das Sprechen zeichnet sich Mensch als ein einzigartiges, nicht wahr, einzigartige Schöpfung aus. Und diese Sprache ist deshalb so wichtig, um unsere Beziehung zu gestalten, um unsere Beziehung zu klären, zu definieren, aber auch Konflikte, die durch die Beziehung entstanden sind, auch auszuräumen und aufzuarbeiten. Habe ich zu viel gesprochen? Aber verstehen Sie ungefähr, was ich so in meinem Kopf hatte? Aussprache ist deshalb außergewöhnlich wichtig. Und auch, wenn man diesen betroffenen Menschen beibringt, wie man richtig ausspricht. Deshalb gezielte Fragen, damit aus dem sogenannten Unterbewussten, aus dem Gedanken, der noch nicht formuliert worden ist, bestimmte Hinweise herauszulocken, damit solche Stücke formuliert werden, nicht? Und ja, herausgeholt werden, theoretisch restlos herausgeholt werden, damit man frei wird. Bitte schön.
Und deshalb ist es auch ganz schön, sehr negativ mit derjenigen, der halt konfrontiert wird, kann er dann nicht irgendwie von außen etwas in Unruhe fallen?
Es gibt eine solche Phase. Sie haben recht. Je mehr man sich selber ehrlich zu sehen bekommt, desto enttäuschter, desto verletzter, desto deprimierter kann man auch werden für bestimmte Zeitperiode. Aber da muss der Therapeut und auch der Betreffende Schritt und auch Tempo über gute dosieren, dass es nicht so überwältigend wird. Aber wenn so etwas da ist und da gewesen ist, ja, nicht mehr, oder nicht da, sondern weil so etwas da war und da ist, ist man ja nicht mehr, offensichtlich entweder depressiv geworden oder hat man ja Schwierigkeiten im gegenwärtigen Leben bekommen. Deshalb machen wir so eine Arbeit, wenn der Leidensdruck zu stark geworden ist und dieser Mensch spürt, ich kann so nicht weiterleben, ich muss etwas tun. Wenn diese Motivation da ist, dann wird man auch diese schwere Zeit, die also meistens vorübergeht, auch ertragen. Ich glaube, Zeit ist jetzt gekommen. Ja, so dass wir heute damit abschließen. Aber ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Also ich möchte Sie wirklich ermutigen zu fragen, denn wissen Sie, ich weiß meistens nicht, wem ich vor mir habe und ob ich zu Ihnen sage, etwas sagt zu Ihnen, nicht? Oder ob Ihrem Bedürfnis es entspricht oder nicht. Und ich fühle mich sicherer, wenn von Ihnen Rückfragen kommen. Dankeschön.
Ja, wir möchten Herrn Dr. Horie noch ganz herzlich danken, dass er auch so persönlich von sich gesprochen hat und uns damit doch eine große Hilfe auch gab, auch offener zu werden. Und dann möchte ich Versäumtes noch nachholen, alle, die herzlich unter uns begrüßen, die erst heute Nachmittag zu uns gestoßen sind. Schwester Barbara, hast du noch was zu sagen? Also, auf Wiedersehen, bis morgen.